wie weiß man, wann man anfangen sollte? Also Sie können gerne noch mal näher kommen, wenn Sie möchten. Sich um uns gruppieren. Gut, dann machen wir jetzt weiter. Der Titel dieser Session ist How do we know when to stop? Wie weiß man, wann man aufhören soll? Und wir wurden gebeten, darüber nachzudenken, über repetitive, gewöhnliche, individuelle und gesellschaftliche Praktiken und wie sie etwas mit der Frage der Grenzen, der Limits zu tun haben. Und dies wird nun ein Gespräch zwischen Braun und mir sein, darüber, woher wir wissen, wann wir aufhören müssen und was das damit zu tun hat, was man bewahren muss und was man in Gefahr bringt durch neue Arten des Denkens. Also es hat damit die Grenze anzuerkennen, dessen, was möglich ist, als zu sein, zu denken, zu handeln, einer Lebensform und der Fähigkeit, in eine andere Richtung zu gehen, sich zu verirren oder neu zu beginnen. Die Frage ist, denke ich, müssen neue Handlungsformen eine Grenze durchbrechen im Sinne einer Revolte oder Revolution? Ziehen sie sich von einer Grenze zurück im Sinne des sich Zurückziehens oder des Akzeptierens, dass wir nicht alles haben können? Oder entstehen sie durch kulturelle, soziale Formen des Verarbeitens, wie ich argumentiert habe, also es immer wieder da durchzugehen, ohne ein Ziel oder einen Zweck? Und hat das mit dem Kampf und dem Widerstand zu tun? Des Verarbeiten dessen, was sich unerträglich anfühlt? Wir können auch über Aktionsformen nachdenken, die Grenzen durchbrechen durch das Paradigma des Ereignisses. Und wir können über Modi nachdenken, etwas zu werden, in der alle Systeme in Bewegung und im Fluss sind. Aber die Temporalität des Verarbeitens ist weder ein Ereignis noch ein Werden. Ich würde sagen, es ist eine zeitliche Aussetzung, die eine chronische Handlung ermöglicht, die sich nicht entfaltet dadurch. Also wann wissen wir, wann wir aufhören müssen? Sondern ich glaube, wir sollten eher über die Temporalität des Anhaltens denken. Es ist eine psychosoziale Praxis, die Dauer hat, wie das Warten, das Verweilen, das Verzögern, das Bewahren, das Wiederholen, das Erinnern, das Aufrechterhalten und das Beenden. Die suspendierten Temporalitäten, die ich als solche bezeichnen würde, stellen eine Fürsorge dar, einschließlich der Möglichkeiten, wie wir versuchen können, uns in dieser speziellen kulturellen Situation um die Zeit zu kümmern. Dies hat hartnäckige Temporalitäten. Sie haben nichts von der Anziehungskraft der Zeit, eines Bruchs, der Disruption, der epochalen Verschiebung oder Veränderung. Es handelt sich um soziale Praktiken, die meistens mühsam, langweilig, alltäglich und einfach unerträglich sind. Sie erfordern ein gewisses Durchhaltevermögen, insbesondere, wenn es darum geht, zusammen mit anderen zu bleiben, mit den Prozessen, die repetitiv festgefahren und unveränderlich erscheinen oder bei bestimmten Ideen zu bleiben, die nicht mehr so modern, aktuell zu sein scheinen, daher anachronistisch und unzeitgemäß erscheinen mögen. Zu den sozialen Formen, die diese verlängerten Zeitlichkeiten annehmen können, gehören das sich Kümmern um die Toten durch verschiedene Praktiken der Trauerarbeit, die Betreuung derjenigen, die wir als unsere Kinderbezeichnung und beanspruchen, die die langen Zeiträume der Elternschaft erfordern, die Aufrechterhaltung politischer Ideen, die im Jetzt keine Wirksamkeit mehr zu haben scheinen, im Glauben, dass sie in der Zukunft wieder nützlich sein können. Die nutzlosen, offenen, ständigen, strebende Praxis der Psychoanalyse und die viel verschiedenen Arten der Unterhaltsarbeit mit all den geschlechtsspezifischen, klassischen, rassistischen Implikationen dieser Arbeit, die das Leben anderer und diese unterstützten sozialen Institutionen stützen. Sie erzeugen gefühlte Erfahrung der Zeit, die nicht vergeht, einer Zeit in der Schwebe. Wir könnten über viele Beispiele, konkrete Beispiele nachdenken, dass das Stoppen eine Art Substitution ist, die Abweichung vom Töten hin zum Reden während eines Friedensprozesses zum Beispiel. Die Einstellung schädlicher oder grausamer Praktiken gegenüber anderen im Namen weniger schädlicher Praktiken und so weiter. Aber wenn die Temporalität des Stoppens etwas mit Aussetzung zu tun hat, mit dem Warten, es könnte es auch darum gehen, das Intervall zu ertragen, die Zeit, nicht zu wissen, was danach kommt. Ja, vielen Dank für die tolle Einführung. Und nachdem ich das fantastische Buch von The Enduring Time gelesen habe, vor einigen Jahren, habe ich einige Verbindungen gesehen, die ich anbieten könnte zwischen deinen Vorstellungen der menschlichen suspendierten Zeit und meiner Arbeit über die Zeitlichkeit und das Wesen von belebten und unbelebter Materie. Und als ich darüber nachgedacht habe, dachte ich, dass drei Konzepte vielleicht gut seien vorzuschlagen, um meine Ideen vorzustellen. Und das erste Konzept ist Energeia, wie sie Aristoteles in seiner Metaphysik und der Anima entwickelt wurde. Das ist ein, und dann das Genus Verbi, ein grammatikalisches Konzept, aktiv und passiv. Und dann ein drittes Konzept, die Driftarbeit, Driftwork, mein eigenes Konzept. Ich möchte das vorstellen und dann kannst du dazu noch mal etwas sagen, dazu reagieren. Dann können wir eine Diskussion haben. Energeia. Also wie von Aristoteles entwickelt, wir können das kontrastieren mit vielen anderen Termini. Aber ich denke zuerst einmal an die Kinesis. Da kommt Kinetik her. Also Kinesis ist die Bewegung oder Veränderung, die als Bewegung verstanden wird. Aber so wie Aristoteles es entwickelt hat, ist die Art und Weise, dass etwas ein Potenzial ist, das dann real wird. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel eine Aktivität, die Kinesis darstellen würde, wenn Aktivitäten, die ein Endprodukt haben. Zum Beispiel, als ich nach Berlin gereist bin, zu dieser Veranstaltung wäre ein Beispiel. Und das war ein Potenzial, während das Potenzial. Und dann ist, als ich in Berlin angekommen bin, hat dann dem, was ich getan habe, eine Bedeutung gegeben. Aber als ich dann in Berlin angekommen bin, wenn das nun real geworden ist, das in Berlin sein, dann ist dieses Potenzial verschwunden. Und dann habe ich mit dem Reisen aufgehört, weil es dann ja keinen Sinn mehr macht. Das hat ein natürliches Ende. Und das ist, man nutzt hier eins dieser Wörter, stoppen, beenden. Das ist fast ein Synonym, aber beenden ist nicht ganz dasselbe. Und so wie Agamben ja schon erwähnt hast, dass wir eine Möglichkeit darüber nachzudenken, wie bestimmte Möglichkeiten zu einem Ende zu kommen, zum Stopp, sich von anderen unterscheiden und die Zeit anders nutzen. Energeia im Gegensatz zu Kinesis ist eine andere Aktivität mit einer anderen Temporalität. Trauern, Freundschaft, Elternschaft, Enthusiasmus, das, was das Leben lebenswert macht und so weiter, das sind alles Aktivitäten, die kein Mittel zum Zweck sind. Es gibt also niemals einen Endpunkt. Es hat ein Ende in einer anderen Sinne. Das ist nicht ein Ende im Sinne von Stopp, sondern so, also Ende im Sinne von Zweck, Ziel. Es gibt ja niemals einen Endpunkt im temporalen Sinne. Sie sind dadurch sinnlos geworden. Also zum Beispiel, wenn ich in Berlin angekommen bin, dann macht das Reisen nach Berlin keinen Sinn mehr. Und es gibt hier unterschiedliche zwischen Finishing und Stopping im Englischen. Also man hört auf zu spülen, wenn man den letzten Teller gespült hat. Aber manche Dinge enden nicht und man kann entweder weitermachen oder nicht. Man muss einfach aufhören damit. Aber jetzt kommen wir hier zur Komplexität dieser Termini. Und linguistisch, wenn wir diese Energeia-Prozesse beschreiben, das, was dem Leben Bedeutung gibt und nicht nur ein Mittel zum Zweck ist, grammatikalisch, in manchen Sprachen haben wir diesen imperfekten Aspekt, der für laufende, gewöhnliche, niemals enden oder wiederholte Handlungen verwendet wird. Etwas, das wir immer wieder tun. Und wir haben kein richtiges Imperfekt im Englischen. Das, was dem am nächsten kommt, ist das Past Progressive oder Continuous. Also wir nutzen das häufig in der Vergangenheit. Wir sagen, she was reading a book. Also sie hat ein Buch gelesen und nicht she read a book. She read a book ist abgeschlossen. She was reading a book ist noch immer anhalten. Wir wissen nicht, ob sie das Buch ausgelesen hat und aufgehört hat oder nicht. Wenn wir eine Handlung im Perfekt beschreiben, ist es ein geschlossenes Buch. Also die Aktion ist ein geschlossenes Buch. Wir können sehen, betrachten es von außen, wir können nicht hineinblicken. Und normalerweise schauen wir es vom Ende her zurück. Also wenn man sich die Rückseite des Buches anschaut, wir schauen zurück. Es ist also eine abgeschlossene Handlung. Im Imperfekt ist das Lesen aber vielleicht endlos. Und wir enden die Aktivität mit der Beschreibung. He was reading, er hat das Buch gelesen, wir unterhalten uns. Das Gerundium, was wir im Englisch haben, mit der ING-Endung. Aber es hat aber außerhalb sich selbst kein Endpunkt. Und das macht diese Aktivität zu einer Umgebung, in der wir leben und in der auch andere Aktivitäten stattfinden können. Andere Handlungen, wie zum Beispiel deine Arbeit, du wirst darüber sprechen, der mütterliche Todestrieb und so weiter. Also wenn wir zum Beispiel sagen, es regnete, als er an die Tür klopfte. It was raining when he knocked on the door. It was raining ist das Imperfekte, das Imperfekt. Es ist eine Umgebung. Wir werden in ein Setting eingeladen, wo andere Dinge dann geschehen können. Handlungen wie zum Beispiel an die Tür zu klopfen oder die Pflanzen zu gießen. Und der Name Imperfekt ist recht interessant. Also diese Negation im Polnischen ist es auch ein sehr negativer Terminus. Nieko dokonani heißt es dort. Das heißt nicht beendet, nicht vollendet. Und so, als hätten wir noch das nicht getan, was wir tun wollten. Und das ist wirklich irreführend. Und es zeigt auch zu einer Transvaluation. Und wir müssen jetzt sehen, nicht die Chinese ist nicht eine vollendbare Handlung als das Paradigma der menschlichen Handlung, sondern Inner Gaia als eine Art grundlegender Terminus. Inner Gaia. Also der Name für diesen Sprachaspekt sollte vielleicht nicht unfertig, imperfekt sein, das nicht zu beenden, Nieko dokonani im Polnisch, sondern vielleicht eher nicht vervollständigbar und damit paradoxerweise vollständig. Denn man wartet nicht auf das Endergebnis. Es ist so das Seaside Rock, es ist komplett. Und am Ende des Satzes setzen wir einen Punkt. Und ich denke, wir sollten diese Zeitform neu benennen, neue Termine finden. Ich bin die ganze Zeit, wenn ich mit dir spreche, glücklich. Nicht, dass ich erwarte, dass ich, nachdem ich mit dir gesprochen habe, glücklich sein werde und dass wir dann einen Punkt in unserem Gespräch erreicht haben. Und hier kommen wir jetzt zu dem Menschlichen. Unsere tierischen Körper, und wir haben Körper, Tiere, die in verschiedener Art und Weise uns bewegen, die Form unseres Körpers, haben einen gewissen Bias zu der Chinesis. Um das zu verallgemeinern, Tiere wie wir sind sterbliche Individuen. Wir haben feste Körperbaupläne. Weniger, wenn wir reifer sind. Wir sind mobil, wir essen andere organische Dinge und speichern Energie innerlich. Unser Stoffwechsel ist das, was St. Jodas eine notwendige Freiheit nennt. Wir essen, um uns zu bewegen und wir bewegen uns, um zu essen. Und das ist topologisch, prägt unseren Körper und unsere grundlegende Erfahrung des Seins in der Welt. Dieses Möbelstück, auf dem wir sitzen, hat zwei Symmetrieachsen. Die Seite ist genauso wie die gleiche wie diese hier. Es sieht fast wie ein Tier aus und könnte vielleicht so wie dahin kriechen oder da. Aber unser Körper wir sind bilateral. Wir haben eine Links-Rechts-Symmetrie, also eine laterale Symmetrie. Mein Gesicht ist nicht ganz symmetrisch, wie meine Tochter mir immer wieder sagt, aber eigentlich sind wir links-rechts symmetral, aber wir sind asymmetrisch vertikal und um diese verschiedenen Körperachsen herum sind die verschiedenen Organe des menschlichen Körpers angeordnet, der Stoffwechsel, die Jetzt merke ich gerade, dass ich heute vergessen habe zu essen. Also die, für die Organe, die für Stoffwechsel, Bewegung, Wahrnehmung, Kommunikation und Umweltmanipulation zuständig sind. Und das prägt unsere Erfahrung der Zeit. Die Menschen stellen normalerweise die Zeit noch als räumliche Dimension vor, die vor uns liegt, die hinter uns liegt. Wir können die Uhr nicht zurückdrehen. Und wir können Meetings voranbringen, seltsamerweise. Wir bewegen uns weiter. Wir nähern uns dem Ende unseres Gesprächs an. Wir bewegen uns. Während die Zeit uns vorbeizieht, scheinen wir uns in einem anderen Körper vorzustellen. Das, was wir zuerst erlebt haben, war vorher auf der Vorderseite und dann nachher die Rückseite und dann hinten dort, nachdem das passiert ist. Und wir nutzen die asymmetrische räumliche Topologie des Körpers, um auszudrücken, wie Zeit sowohl Wissen als auch Unwissenheit, Kontrolle und Impotenz beinhalten kann. Und liegt die Zukunft hinter uns oder vor uns? In der Lateinamerika ist die Zukunft hinter uns. Wir können sie sehen. Wir nutzen den Körper, um das zum Ausdrücken. Also, wir sind letztendlich Tiere. Aber wir haben heute schon genügend über Tiere gehört. Also, denken wir doch mal an die Pflanzen. Wir sind doch wie andere Organismen. Pflanzen haben nicht diesen Bauplan des Körpers. Sie erfahren Zeit, warten, das Potenzial, das Tatsächliche und so weiter. Michael Marder ist ein großer Pflanzphilosoph. Er ist keine Pflanze, er ist ein Philosoph. Und also mit Bindestrich geschrieben, ein Pflanzenphilosoph. Und sein tolles Buch Plant Thinking aus dem Jahr 2013 kann uns helfen, unser Denken darüber zu erweitern, wie die Pflanzen eingebettet sind in die Heterozeitlichkeit. Ein neues Konzept, das heute auch sehr wichtig. Also die Zeit ist nicht ihre eigene, sondern orientiert. Es kann sie niemals sein. Sie muss sich immer an anderen orientieren. Am Licht, an den Jahreszeiten, Niederschlag. Es ist immer im Gegensatz zum anderen. Ganz fundamental. Es ist nicht aus sich selbst herausgeboren, sondern es ist immer ein Teil und wie nicht wie das Tier mit einem separaten Rhythmus des Essens, der Verdauung und des Energieoffensivs. Die Pflanzen haben kontinuierliche Aktivitäten. Man unterbrechen das nicht, um Platz zu schaffen für andere. Nicht so wie Tiere. Und die endlose Wiederholung von Pflanzen. Blatt nach Blatt wird geschaffen und Knospe nach Knospe kommt. Und dann kommt noch wieder ein Blatt und dann noch wieder. Und dann produzieren wir noch ein Blatt. Und das hört niemand auf. Und immer wieder Knospe, Knospe und so weiter, Ast, Ast, Ast. Und die ewige Rückkehr, so ähnlich wie Nietzsches ewiger Wiederkehr, die sich so sehr von dem heroischen Menschen unterscheidet, für den die Wiederholung ein tragisches Scheitern darstellt. Gut, ich glaube, ich bin jetzt schon, spreche zu lange und du kannst mir gerne unterbrechen, wenn du möchtest. Das war in der Gaia. Also der Punkt hier, die Kinesis, wie ich sagte, während der Handlung ist es immer Potenzial, Möglichkeit. Ich baue einen Stuhl, das ist ein Potenzial, und dann wird es hinterher realisiert. Und bei Inner Gaia geht es darum, dass Potenzielle und das Aktuelle koexistieren die ganze Zeit, wie wenn man etwas in den Stein meißelt. Und bei der Pflanze gibt es keine Zeit, wenn sie es gibt niemals den Zeitpunkt, wenn die Pflanze vollständig ist. Die Pflanze ist kann uns hier viel lehren über Energeia, diese fundamentalere Form der Zeit. Und nun das mittlere Genus Verbi, die zweite Idee. Das findet sich nicht so häufig in europäischen Sprachen, modernen Sprachen. In der englischen Sprache gibt es zwei Genera Verbi, das aktiv, ich nehme den Stift auf, oder das passiv, der Stift wird aufgenommen von mir. Und auffallend ist, dass es zwei Perspektiven haben. Eine radikale Dichotomie zwischen den Dingen, die aktiv Agenten sind, einen Willen haben, und diejenigen, die passiv sind, das ist die Umwelt, wenn sie möchten. Und sie unterteilen die Umwelt in aktive und passive Elemente. Und das mittlere Genus, das man im Altgriechischen hat, im Sanskrit, im Bengalischen hat und auch in einigen anderen Sprachen, in anderen indischen Sprachen zum Beispiel, teilt die Welt nicht auf diese Art und Weise. Also ein mittleres Genus unterstreicht, dass es ist weder aktiv noch passiv. Es unterstreicht dessen, was das meiste in der Welt passiert, nichts damit zu tun, dass es einen heldenhaften Agenten gibt, der seinen aktiven Willen einer passiven Umgebung aufdrängt, sondern es ist immer eine eine Kollaboration, eine Interaktion, die den Körper in seinem Umfeld verwickelt. Und dieses mittlere Genus schleicht sich in unsere Art und Weise ein, wie wir die Welt sehen und wie wir handeln. Ich spreche mit dir aktiv, aber Du hörst mir zu, ist eine Art mittleres Gesetz. Also zuhören ist etwas, was man tust, was du tust, Lisa. Und du wirst nicht gehört von jemand anders, aber dieses Zuhören öffnet sich dich für die Andersartigkeit einer weiteren Situation, wie die Heterozeitlichkeit der Pflanzen, die Martha beschreibt. Also zum Beispiel, um den Regen aufzunehmen. Und die Schlüsselwörter, die du in deiner eigenen Arbeit benutzt, über die, also wie du eben schon zitiert hast, das Warten, Bleiben, Verzögern, Aushalten, Beharren, die es alle in die Gerundiumsform haben, was das Unvollkommene in der Gaia indiziert, und es ist aber auch, es ist weder aktiv noch passiv. Und ich glaube, der Grund, warum du dieses wunderbare Buch darüber schreiben musstest und sie zusammenstellen musstest, als ein Phänomen der Zeit, dass wir vergessen haben, wie grundlegend dieses mittlere Genus für die menschliche Erfahrung ist. Und ich würde sagen sogar noch, das geht über die menschliche Erfahrung raus. Meine Arbeit zum Thema Drift greift das auf. Ich definiere Drift als eine mehr als menschliches Phänomen. Wenn feste Körper sich durch Flüssigkeiten bewegen, die resultierte Bewegung ist dann ein Spiel zwischen dem Körper und das ihm umgebende Medium. Zum Beispiel Dinge, die durch einen Fluss weggespült werden oder vom Wind angehoben werden. Und für uns Menschen ist es schwieriger zu driften, schwerer als für kleine Dinge. Und das Drift ist die primordiale Bewegungsform, die lange vor der motorisierten Fortbewegung von Punkt zu Punkt bestand und immer noch, so wie die meisten Bewegungen, fester Körper der Erde ist. Und um das Driften und Schweben zu beschreiten, übernehmen wir hier das mittlere Genus. Wie Samen driften in der Luft und schweben im Wasser. Sie werden nicht von der Luft angeschoben, sie werden nicht gezwungen, wie umgebende Fluide zu fließen, aber sie haben auch keine Kontrolle über Handlungen. Und wenn man das verstehen, wie der Drift das Drift funktioniert, dann können wir verstehen, wie Handeln und Denken versteht, die sich nicht heldenhaft bis zum Ende durchsetzen, die aber in ihren Bedingungen der Möglichkeiten verstrickt sind, dass man nicht sagen kann, wer hier eigentlich handelt. Nun kommen wir zur Schlussfolgerung. Ich glaube, weil Drift das mittlere Genus ist, also das Spiel zwischen Körper und Umgebung, nicht das Heroische, das Durchsetzen des Willens, bedeutet nicht, dass das Driften nicht funktionieren kann. Und wir haben schon darüber gesprochen, wie das mit deinen Konzepten zu tun hat. Also sowohl lebende als auch nicht lebende Wesen und Systeme können sich an dem Drift beteiligen. Das, was ich Drift-Work nenne, in dem Drift in einem breiteren Spektrum von Zwecken und Funktionen zusammengefasst wird. Es scheint ein Paradox zu sein. Ich widerspreche zu Drift und zu arbeiten. Es geht beides nicht, aber es ist möglich. Drift baut unsere Welt auf, in der wir leben. Die Kontinentalverschiebung, sie leben hier auf dem Kontinent. Man kann damit etwas den Berg hinausschieben. Es hat Mineralien gebildet, Sedimentgesteine wurden dadurch abgelagert, Böden wurden aufgebaut dadurch. Und die Gliedmaßen nutzen auch Drift zur Verbreitung. Die Pflanzen durch den Samen, Pilzsporen und so weiter. Auch wir mit unseren Gliedmaßen, mit der Fähigkeit zu lenken, zu treiben, können diese Kraft zurückhalten. So wie jetzt. Wenn wir jetzt hier sitzen auf diesen Hockern, Vögeln können ihre Flügel ruhig halten und sich beim Thermikfliegen oder Hangfliegen durch die Aufsteigluft treiben, dann Käufer am Supermarkt können sie auch treiben lassen. Und wenn wir uns ausruhen, unsere Glieder falten, dann werden wir zu einer Waschladung, die von einem Strom getragen wird. Nicht genau, sondern in einer Art mittleren Genus, in einem unvollkommenen Aspekt der Absorption. Im kreativen Denken und Diskurs lassen wir unsere Geist treiben, kreuzen die Stromlinien des gezielten zielgerichteten Denken, so dass wir durch Driftarbeit neue Möglichkeiten finden können. Oh, ich bin ganz sprachlos. Das war so schön. Ich frage mich, ob wir hier noch vielleicht die Anwesenden hier beteiligen möchten. Ich weiß nicht, ob sie den Drift zulassen können, aber vielleicht haben sie ja Gedanken, die sie äußern möchten. Wir befassen uns ja mit der Frage nicht nur, wann man weiß, wann man aufhören muss, sondern wie sieht die Praxis des Stoppens aus und wie kann man es beenden? Wenn wir darüber nachdenken, wirklich ganz mutig, ob wir in der Endzeit der menschlichen Lebensform leben, so wie es ja viele Menschen denken, was ist dann die Temporalität des Enden, statt zu stoppen? Es scheint ja ein Imperativ zu geben, bestimmte Dinge einfach aufzutüren, die zu dem Ende des Zeitalters oder des menschlichen Daseins beitragen. Was bedeutet das, das Stoppen? Im Gegensatz einfach nur zum Stopp. Ich glaube, das ist doch die Frage, die wir besprechen sollen. Ja, das habe ich versucht aufzuwerfen. Wir sollten das situieren in dem aktuellen politischen, ökopolitischen Kontext positionieren und wie wir diese Konzepte, diese reichen Konzepte nutzen können, die aus diesem Dialog entstanden sind, um darüber nachdenken zu können, wie wir aufhören müssen, um weitermachen zu können. Und damit aufzuhören, mit dem wir aufhören sollten.
I know you're not mic'd up, but just shout out. Elizabeth. Hello.
Elizabeth, möchtest du etwas sagen? Du hast ein Mikro, ja, nutz das. Möchtest du etwas sagen? Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade gedacht und ich fürchte, ich wiederhole mich damit oder sage jetzt schon, was ich nachher sagen möchte. Die Frage des Aushaltens, des Beständigen und die Frage, wie die Dinge enden, das Stoppen, das Aufhören, stand in Bezug zu einem Stein. Das finde ich ein ganz interessantes Konzept. Ich spreche da nachher drüber, aber in dem Vokabular, das ihr benutzt habt, gibt es zwei Kontexte, in denen das Ende schon geschehen ist, also was anderes als stoppen. Aber man denkt natürlich über das Ende nach. Und eins kommt aus meiner Erfahrung. Ein kleines Dorf in den Alpen, was nach dem Krieg dann gerade in Italien war, vorher auf der österreichisch-ungarischen Seite. Und dann ist noch das Dorf da, aber es ist verschwunden. Aber der gewisse Referenzpunkt war jetzt weg. Und das zweite Beispiel ist das Konzept, dass Dinge andauern, aber das Ende schon geschehen ist. Ich bin nicht die Einzige, die das sagt. Wenn man wissen möchte, wie das Ende aussieht, dann muss es noch jemanden geben, der nach dem Ende lebt, nach der Katastrophe lebt. Aber was mich interessiert ist, dass in beiden dieser Kontexten das Sein, das Andauern nach dem Ende, wenn man auch nach dem Ende lebt, keine Hoffnung ist, keine Form der Wiederholung, sondern eine radikale Form der Hartnäckigkeit. Meine Großeltern, die nach dem Ende noch gelebt haben und haben uns zu einem Subjekt geformt, das sagen kann. Du kannst mich töten, aber ich gehe nirgendwo hin. Ich verschwinde nicht. Und in Australien, wo ich lange war, gibt es sehr ähnliche Dinge. Und es gibt auch sehr ähnliche Praktiken des Kinderaufziehens, das ein solches Subjektbild, solche Subjekte schafft. Ihr könnt uns alles nehmen, aber wir verschwinden nicht. Eher wie ein Fels. Was geschieht, wenn wir über Fragen das Ende nachdenken, das Stoppen? Denn der Fels hört ja nicht auf. Diese Idee der Unendlichkeit des Todes, und stattdessen lernen wir etwas vom Fels und gießen uns selbst in etwas, das bleibt. Vielleicht auch, wenn man den Stein schneidet und er dann in viele kleine Steine zerspringt. Das war super interessant, ich weiß. Das war eigentlich gar nicht so richtig eine Frage, die ich hier formuliert habe, sondern eher Gedanken. Um darauf zu reagieren, das ist ganz interessant, das, worauf Bronn sich bezogen hat in Bezug auf den Fels, ist eine Süßigkeit, die in Brighton verkauft wird, und dann wird es geschnitten. Und das Wert ist immer wieder das Wort ist immer wieder dasselbe, wenn es verkauft ist. Dasselbe Wort. Es heißt, Rock ist aber eine Süßigkeit. Und dieser Fels ist gar nicht so felsartig. Oder ich würde eher sagen, wir sind steinartiger, felsartiger, als wir denken. Und das ist eine ganz interessante Spannung, die sich hier auftut, zwischen der Depression als Praxis des Ausdauerns, des Bleibens, des Zurückziehen zu einem Ort, des Etwas befestigt, von dem wir denken, dass es einen gewissen Wert hat. Und da gibt es eine Frage, eine Intervention. Ah, eine Intervention. Schalten Sie mich bitte aus. Tut mir leid, ich möchte nochmal auf die ursprüngliche Frage zurückkommen, wo unsere Gedanken hinwandern. Ich bin seit 3 hier und um 8 sagte mir mein Magen, dass ich mal etwas essen sollte. Und dann habe ich mich gefragt, soll ich bis zum Ende hier bleiben oder soll ich jetzt mal aufhören und rausgehen, was essen? Das ist ein ganz praktisches Beispiel dafür, zu wissen, wann man aufhören sollte und rauszugehen, etwas zu essen, sodass ich etwas weitermachen kann. Und das gilt für alles. Man kann auf den Magen hören und fühlen, wenn es Zeit ist, aufzuhören. Und wenn es dann okay ist, das zu machen, braucht man aber natürlich eine Kultur der Akzeptanz, so dass es okay ist, eine Pause zu machen, damit aufzuhören. Und auch wenn es Geschirrspülen ist, wenn man mit anderen Menschen zusammenlebt, ist es okay, wenn man keine Lust mehr hat, Geschirr zu waschen, zu spülen, dann aufzuhören. Und wenn es keine Kultur der Akzeptanz gibt, keine Kultur dessen, dass es okay ist, einfach aufzuhören, wenn man das Gefühl hat, dass es jetzt genug ist, das ist ganz wichtig. Das ist das, wo meine Gedanken hingingen.
Ja, also es ist kulturell überfrachtet, ja, das stimmt schon, na ja. Irgendwie kann man nicht aufhören. Also irgendwie kann man da gar keine Pause machen. Aber nochmal 10 Minuten über das Thema, naja, Pause. Naja, ich brauche wirklich eine Pause. Ich bin seit 10 Uhr da. Aber andererseits geht es ja teilweise hier heute auch darum, dass wir uns um Pflegegemeinschaften kümmern und die hier keine Pause sich gönnen können. Also ich meine, wie können wir dafür sorgen, dass die Pausen eingeführt werden und andererseits, dass dieses felsige Durchausharren auch wirklich eine Pause kriegt? Ja, kurzer Beitrag, ganz kurzer Beitrag. Oder ist vielmehr eine Überlegung zu den Worten, denen ich zugehört habe. Also es ging ja um die Worte Wahl, Choice. Und das rief mir ins Gedächtnis. Also wer hat die Wahl? was sind die Externalitäten, die bestimmte Wahlentscheidungen, die Macht, das Machtgefüge verändern können zwischen der Frage, wann wissen Sie, wann Sie stoppen müssen, wann Sie eine Pause machen müssen, wie wird das durch etwas anderes beeinflusst? Das ist etwas, was mir in den Sinn kam, als ich so gelauscht habe. Herr Prinz, also diese Bilder, die waren ganz einfach so toll, die Bilder der selbstorganisierten Systeme, wo man nicht wirklich die aktive Rolle verorten konnte, wo bestimmte Entscheidungen einfach getroffen werden. Das ist irgendwie eine andere Logik. Und vielleicht kannst du noch mal kurz drauf eingehen. Ja. Das ist eine kybernetische Denkart des Systems. Wenn man einem Agenten, einem Handelnden eine Aktion zuordnet, dann ist das eine Zuschreibung. Etwas, was erst nach dem Ereignis stattfindet. Oder irgendwie durchbricht man diese Middle Voice, dieses neutrale Genom, wo man das Entscheidungsmoment nicht willkürlich fällt. Also ist es natürlich auch eine Gefahr dabei. Da können die Leute wieder rechenschaftspflichtig werden für ihre Maßnahmen. Das ist so ähnlich wie Leute, die sich nicht mehr rausreden können, ich habe mich nur an die Regeln gehalten, etc. Ein bisschen problematisch. Aber nochmal zurück zu dem Geschirrspülen. Also ich meine, kurze Geschichte. In Lancaster ist mein Lieblingsgeschäft Wilkinson. Da kriegt man Eisenwaren. Einige von Ihnen kennen Wilkinsons und in der im Erdgeschoss kann man die Produkte einkaufen, die man für reproduktive Tätigkeiten benötigt. Also Verschleißgegenstände wie zum Beispiel Reinigungsgeräte, Gartengeräte, alles ist also unten im Erdgeschoss, alles, was einen aktiven Bezug hat. Erste Geschoss sind dann hier haltbare Objekte. Ich weiß nicht, ob das zentral entschieden wurde, aber mit langer Haltbarkeit, also nicht nur Wochen oder Monate verbleiben, sondern Generationen halten, zum Beispiel Lichtschalter. Ähnliche Sachen, also Vorrichtungen, technische Vorrichtungen mit langem Haltbarkeitsdatum. Hannah Arendt hat 1958 das tolle Buch geschrieben, Human Condition. Und da redet sie über die drei paradigmatischen Formen der menschlichen Aktion. Das ist Labor, Work und Action. Und hier klärt sie das marxistische Gedankengut, also Labor und Work, ist anders. Also es geht jetzt nicht nur um ein Endprodukt. Ja, das ist ein Werk. Dieses Gebäude ist ein Werk. Das ist ein tolles Setting. Das ist ganz wichtig, dass diese haltbaren Objekte gebaut werden. Mein Vater ist Bauingenieur. Ich habe riesigen Respekt davor. Oder ein Werk, ein Buch wird auch Werk gezeichnet. Aber Arbeit ist unendlich. Das ist endlose Pflegearbeit, reproduktive Arbeit. Das ist etwas, was ewig anhält. Und Hannah Arendt bezieht das auf die natürliche Welt. Aber Aktionen, das ist da, wo Politik stattfindet, Maßnahmen, wo wir gemeinsam tätig sind, wo wir Sprache entwickeln, Geschichten erzählen, Politik betreiben. Ich habe, in meiner Vorstellung die Idee, dass es einen vierten Stock gibt, wo ein politischer Diskussionsraum ist. Und ich denke immer, ich habe einfach nur noch nicht den richtigen Aufzug gefunden. Also ich komme noch mal auf die Frage zurück, wann wissen Sie, wann Sie Schluss machen sollen? How do you know when to stop? Also Kapital und Krebszelle haben etwas gemeinsam. Sie wissen nicht, wann sie aufhören sollen, wann sie nicht mehr metastasieren sollen, wann sie nicht mehr reicher werden wollen, etc. Und Ich habe gedacht, wenn man über etwas nachdenkt wie Krebs und Chemotherapie als Bekämpfung von Krebs. Also Chemotherapie bekämpft zwar auch den Krebs, aber auch den Mensch, den sie retten soll. Und das hat mich zu einem bestimmten Idiom des Denkens der antikapitalistischen Politik des 20. Jahrhunderts gebracht. Das war die Revolution. Ich kann mir keine einzige Revolution vorstellen, die nicht auch denjenigen geschadet hat, denen sie helfen sollte. Und ich frage mich, naja, nochmal um den Drift zurückzukommen, dieses Abtreiben. Also es kann vielleicht auch anti-evolutionäre Politik sein, nicht kontra-evolutionär, aber andere Temporalitäten können, Zeitlichkeiten können gedacht werden. Das bringt mich jetzt nochmal auf die Krise, Antikrise, Dichotomie zurück der vorherigen Sitzung. Okay, lassen wir jetzt erstmal stehen als Abschlusskommentar. Ja, wir hatten ja die Idee, ja gut, wir reden hier über Anfänge und Enden etc. Und wie leiten wir da über zur Pause? Naja gut, das ist eigentlich kein Ende, aber jetzt machen wir erstmal Stopp. Punkt.